Hallo, willkommen zum Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Tim, grüß dich.
Hallo Andreas, sei gegrüßt.
Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wir würden gerne heute mal über das Thema Lizenzen, Prüfungen, Checkflüge, all solche Sachen sprechen. Und ich finde es ganz interessant, dass, obwohl wir beide Berufshubschrauberpiloten sind und auch beide Fluglehrer sind, aber dann trotzdem so unterschiedlich in Anführungsstrichen aufwachsen, dass das bei euch doch irgendwie so eine kleine andere Welt ist als so ein bisschen bei uns. Vielleicht möchtest du mal anfangen und wie kamst du zur Fliegerei oder eher gesagt, wie hat das mit deiner Lizenz angefangen?
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, wenn man sich die Vorschrift von der EASA nimmt, dann ist die Polizei grundsätzlich erstmal von jeglicher Vorschrift ausgenommen, wenn sie das möchte. Also wir könnten rein theoretisch unsere eigenen Vorschriften erfinden und dann selber sagen, so, der Tim, der hat jetzt so und so viel Flugstunden gemacht, das sieht ganz gut aus, der kann fliegen, der hat jetzt eine Lizenz Polizei, Punkt. Das ist sehr lapidar gesagt, ja, möglich. Aber wir wollen natürlich auch irgendwelchen Vorschriften entsprechen, weil wenn da mal was passiert, sagt jeder, ja, du bist jetzt geflogen mit deiner eigenen Lizenz, schön und gut, darfst du vielleicht auch, aber ihr habt überhaupt nicht die Standards, die wir vorgegeben haben, europäisch. Und deswegen hat die Polizei auch gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Die Bundeswehr macht es anders, die macht ihre eigenen Lizenzen, die ist aber sehr viel größer und sehr viel organisierter, die hat ihr eigenes Luftfahrtbundesamt. Wir sind die kleine Polizei, wir nehmen das normale zivile Luftfahrtbundesamt und machen eine ganz normale Berufspilotenlizenz.
Mhm. Interessant. Und das heißt, du hast dann, was hast du denn gemacht? Eine modulare Ausbildung, also erst ein PPL-Stunden gesammelt und dann Berufspilotenschein oder hast du das in einem gemacht, in einem Paket oder?
Ich habe direkt das große Paket gemacht, den ATPL Frozen. Mhm. Also ich habe die Praxis des CPLs gemacht und die Theorie des ATPLs, also der ganz großen Transportlizenz. Und die ruht bei mir immer noch, bis ich die entsprechende Voraussetzung fliegerisch habe, dass ich von meiner kommerziellen Lizenz auf die Airline-Transportlizenz umwechseln kann.
Okay, also aber du hast nie so einen Teil gemacht, wo du gesagt hast, ich muss jetzt Stunden sammeln und habe ein PPL, sondern du hast so eine durchgehende Ausbildung da wahrscheinlich gemacht, oder?
Genau, das ist bei uns zwei Jahre am Stück, da machst du alles einmal durch und am Ende hast du eine abschließende Prüfung und dann kriegst du auch deine Lizenz dafür.
Die durchgehende Ausbildung, interessant, wie es gemacht. Ja, da muss man Gas geben in der Zeit, oder?
Ja, es ist eine harte Zeit. Wenn man es durch hat und zurückblickt, sagt man auch immer schöne Zeit, aber ich weiß noch, dass es wirklich, wirklich anstrengend war und nicht immer Zuckerschlecken. Ja, wie hieß es damals auch so schön, durch Druck entstehen Diamanten. Ich glaube, ich glänze heute ganz schön in diversen Karat. Ja.
Brauchst du doch gar keine Nachtsichtbrille mehr, wenn du so hell glänzt.
Genau, habe ich mein eigenes Licht. Ne, da sind wir auch wieder. Also wer zu dieser Ausbildung so noch mal ein bisschen mehr hören will, in früheren Folgen, es war, meine ich, Folge 2, wo wir auch so ein bisschen darüber gesprochen haben und Tipps auch für Flugschüler haben, der kann da reinhören. Es gab eine Folge über Nachtsichtfliegen. Hört gerne mal in die anderen Folgen rein. Aber Andreas, bei dir war es ja anders als bei mir. Ne? Bei mir ist ja alles schön bezahlt worden vom Staat, dafür ein bisschen mehr Druck. Bei dir lief das Ganze ein bisschen anders. Wie lief denn dein Weg ins Cockpit?
Also mein Weg ins Cockpit, also der war alles andere als klassisch und auch von einem normalen Schüler. Normalerweise als Schüler machst du dein PPL, hängst hinten den Berufspilotenschein dran und dann bist du irgendwie fertig. Und bei mir war das so, ich habe meinen PPL damals in Amerika gemacht, gar nicht in Deutschland, weil ich wollte gar kein Hubschrauberberufspilot werden. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich war damals beim Radio und dann habe ich den PPL gemacht. Und irgendwann habe ich dann doch die Liebe zum Hubschrauber gefunden, so richtig, richtig. Und ich bin dann aber, weil ich bin schon mit meinem Privatpilotenschein viel geflogen. Ich war damals selbstständig und dann kam im Werksverkehr, kannst du mit dem Privatpilotenschein fliegen in der zivilen Luftfahrt. Mhm. Also Hubschrauber von A nach B bringen und solche Sachen. Ne? Das sind, was du damit machen kannst. Mhm. Und dann habe ich meinen Berufspilotenschein gemacht. Also der modulare Weg, sagen PPL, Stunden sammeln, Berufspilotenschein. Ja, ich habe aber damals nicht die Möglichkeit gehabt, ein ATPL zu machen, weil da, wo ich die Prüfung gemacht habe, da gab es das noch nicht. Da gab es eben nur den Berufspilotenschein. Ja, und somit habe ich also heute auch nur, in Anführungsstrichen, einen CPL, ohne den ATPL Frozen, weil halt das Luftfahrtbundesamt sagt, nee, sie haben ja damals das gar nicht nach dem in Deutschland gültigen Recht abgelegt. Ja, ich war auch im Ausland, wo ich das gemacht habe, in Österreich, da hatte ich nämlich auch gearbeitet. Und deswegen, habe ich den CPL. Und würde ich jetzt den nochmal nachmachen wollen, den ATPL, müsste ich lustigerweise alle Fächer nochmal auf einmal schreiben.
Ja gut, das will wirklich keiner, ne? Also
ja, wenn ich also mich daran ich hatte schon mal Anlauf dazu genommen, aber das Thema war eben einfach, dass ich arbeite ja Vollzeit und habe auch noch Familie. Das ist ein Wahnsinn, das einfach nochmal so nebenher zu machen. Und das schaffe ich, das habe ich nicht geschafft. Also da müsste ich mir mehr Zeit nehmen. Aber gut.
Ja, ich für alle, die jetzt denken, ne, dass du bist doch hier schon Fluglehrer und was weiß ich, wie viel tausend Flugstunden Erfahrung. Das hat überhaupt nichts mit dem Theoriewissen zu tun, was das LBA in so einer Prüfung hören will. Ne? Also.
Ja. Und man muss dazu sagen, ich empfehle jedem, das so zu machen wie Tim. Also, dass man sagt, ich mache den CPL mit einem ATPL BFA Credit. Weil was man hat, hat man. Das macht im Endeffekt nur einen halben DIN A4 Ordner aus oder vielleicht mittlerweile einen ganzen DIN A4 Ordner, was man ein bisschen mehr lernen muss, als wenn man nur ein CPL macht. Aber im Oktober letzten Jahres hat sich das Luftrecht entscheidend geändert, sodass man ein ATPL wirklich nur noch braucht, wenn man Hubschrauber mit mehr als 19 Sitzplätzen fliegt. Und ich werde niemals in meinem Leben einen Hubschrauber fliegen, wo 19 Sitzplätze drin sind oder mehr.
Macht auch, glaube ich, gar nicht so einen Spaß, ehrlich gesagt.
Das weiß ich nicht. Also ich würde gerne mal in den Chino fliegen. Da passen wahrscheinlich mehr als 19 Sitze rein.
Aber ja.
Ich konnte meinen Chef noch nicht davon überzeugen, so einen großen Hubschrauber zu kaufen, wo wir 10 Patienten gleichzeitig rankriegen und wieder verteilen über die Kliniken.
Ja, Fliegenintensivstation.
Genau, richtig, ja. Also PPL, Stunden gesammelt und CPL und alles extrem verteilt, dabei noch selbstständig. Das eine hier im Ausland, dann ein Teil in Deutschland, dann wieder ein Teil woanders, weil ich überall so war. Dann habe ich eben, wie gesagt, den CPL auf den Weg gemacht, ja.
Und, ja, aber ich glaube, das, was du sagst, dass das vielen so geht. Also wenn ich so in die freie Wirtschaft gucke, da gehe ich mal fest davon aus, dass viele eher deinen Weg gegangen sind als meinen, weil es auch einfach eine Frage des Geldes ist. Ne?
Klar. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ganz wichtig ist genau, das hat sich nämlich mittlerweile geändert. Das war früher nicht so, aber das ist mittlerweile extrem wichtig, dass man seine Berufspilotenlizenz da macht, in dem Land, wo man fliegen möchte. Weil man einfach nämlich sonst ein Nobody ist. Ne? Es gibt Menschen, die machen ihre Ausbildung in Amerika und werden da zum Piloten geschult. Und dann ist es so, die kommen hier zurück nach Deutschland und keiner kennt einen. Niemand, überhaupt niemand. Ja, das heißt, wenn du dich irgendwo vorstellst, die sagen alle, okay. Jeder nimmt natürlich immer nur gerne die Piloten, die man natürlich kennt, über Kollegen und Mitarbeiter. Das ist eine sehr häufig gestellte Frage.
Vor 10, 15, 20 Jahren war das mit Sicherheit definitiv so, aber es ist wirklich immer noch so. Ich habe das Gefühl, dass unser Markt gerade so ein bisschen auszehrt und dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, ohne groß Connections zu haben, in den Markt einsteigen zu können.
Ja, das ist immer noch ein bisschen schwierig. Also so ganz, also es gibt dir vollkommen recht, dass der Markt so super ist wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr für Hubschrauberpiloten. Das muss man ganz klar sagen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in dem zweiten Podcast von uns erzählt, wo ich, glaube ich, gesagt hatte, dass wir Piloten gesucht haben und auch Fluglehrer, wir haben keine gefunden. Das war unvorstellbar noch vor 10 Jahren, sage ich mal. Da waren immer noch genügend da. Und es ist aber, auch wenn es viele freien Stellen gibt, die freien Stellen, die bewegen sich nämlich im oberen Segment, nämlich dann, wenn du so Richtung Luftrettung gehst oder irgendwelche anderen Sachen machst oder Erfahrung hast. Aber um eingestellt zu werden, unten ist es immer besser, die Connections zu haben, weil du einfach auf dem Stapel ganz vorne mit dabei liegst. Weil jeder Chef fragt mich, oder nicht jeder Chef, aber jeden, den ich mal hatte als Chef, der würde mich fragen und sagen, Andreas, kennst du nicht jemanden, der zu uns passt? Und dann würde ich immer sagen, klar, hier fragt man den Tim, mit dem mache ich immer so einen tollen Podcast. Den hätte ich gerne bei uns als Fluglehrer. So, und dann würde ich nehmen, Tim.
Ja, klar. Ja, nee, das, also erstmal danke. Ich nehme das jetzt schon mal als Angebot, ne?
Ja, gerne. H145 Lehrer bräuchten wir.
Ach, guck mal, so ein Zufall. Ja. Nein, das ist, aber halten wir mal fest, ne? Also du hast ein CPL, ich habe ein CPL, das ist der klassische Berufspilotenschein, wenn wir jetzt mal von der Offshore-Fliegerei weggehen und von den größeren Transporthubschraubern. Aber das ist ja das macht man, um damit Geld zu verdienen in Europa. Das ist der klassische Weg. Man macht den CPL und dann darf man auch damit Geld verdienen. Das ist ja zum Beispiel der Unterschied zu dem Privatpilotenschein, ne?
Richtig, genau. beim Privatpilotenschein darfst du eben nur Flüge für dich privat durchführen. Ne? Du darfst keine gewerblichen Flüge anbieten, du darfst keine, nicht mehr als den ich nenne es jetzt mal nochmal, auch wenn es das falsche Wort ist, Selbstkostenpreis nehmen. Man nennt das Flüge gegen Entgelt. Das darfst du halt alles beim PPL. Also mit dem PPL darfst du diese Flüge für den Selbstkostenpreis noch irgendwie machen oder gegen Entgelt eher gesagt, aber eben nicht irgendwas dran verdienen, Gewerbe anmelden, Fotografen durch die Gegend fliegen und weiß was ich alles. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Da braucht man dann wieder einen Großpilotenschein für.
Das ist so der Vergleich Uber und Taxi, ne?
Ja, schöner Vergleich.
Auch wenn es krank, aber es ist ähnlich, ne?
Ja. Genau, richtig, ja. Du brauchst diese Berufspilotenlizenz und erst ab da geht's los, darfst du Geld verdienen. Und wie du das aber vorhin schon so schön gesagt hast, du musst ja vorher eine Prüfung machen. Es ist ja nicht nur der praktische Teil, sondern du musst ja auch noch eine Theorieprüfung machen. Vielleicht sogar zwei, wenn du es eben aufteilst, so wie ich, PPL und hinterher CPL. Das finde ich sehr, sehr schade, dass diese CPL-Prüfung leider sehr weit weg von der Realität ist. Also, ich würde es mir wünschen, wenn ich jetzt an so einer Stelle wäre, wie ich jetzt sage, hey, ich will noch ein ATPL machen, dann müsste es eigentlich so sein, dass das eine Prüfung ist, wo ich sage, geil, dann mache ich die jetzt nochmal, weil dann habe ich diese Sachen, die darin vorkommen, nochmal richtig wieder gelernt, bin ich wieder richtig fit als Fluglehrer sozusagen oder als Berufspilot. Aber ja, da ist leider vieles dabei, was einfach dir in der Praxis nie weiterhelfen wird. Sagen wir es mal so.
Ja, ist halt auch, weil diese Theorieprüfung sehr viel Schnittmengen auch mit dem Flächenfliegerbereich haben, also mit den ganz normalen Airliner-Piloten. Ne?
Ja.
Da hat man dann schon fast immer die gleichen Themen. Das ist ja nur ganz vorsichtig abgestuft, ganz wenig abgestuft. Ich glaube, wenn es sonst wäre, wenn wir Hubschrauberpiloten unsere eigenen CPL- und ATPL-Theorieprüfung hätten, dann würde man das wahrscheinlich auch irgendwo bei einem Mittagessen und einem Dinner-4-Ordner besprechen, so viele wie das jedes Jahr machen. Da der Airline-Fliegerei wieder so ein bisschen unterlegen, deutlich mehr Durchsatz haben als wir.
Ja, das ist richtig, das stimmt. Ja. So, und wenn du dich da durchgebissen hast und so ein richtig schöner Diamant bist wie du, dann hat man das hinterher geschafft und ist Berufspilot. Ja. Aber dummerweise weiß man dann auch nicht, wie es funktioniert, wenn man es mal so ausdrücken will.
Das stimmt, obwohl man dann schon mindestens 150 Flugstunden auf der Uhr hat, ne, bevor man da überhaupt seine Prüfung machen kann.
Ja, je nachdem, welchen Ausbildungslehrgang du machst, entweder 135 oder 185 sind es bei uns oder 190, eher gesagt. Ja, die hast du dann hinter dir. Das würde ich mir halt wünschen. Vielleicht hört ja jemand von der EASA zu. Ich würde mir wünschen, dass ihr weniger ins Detail geht, sondern vielmehr die Leute auf den Beruf vorbereitet. Nämlich, die wissen gar nicht OMs, wie sind die aufgebaut, woran muss ich mich denn halten, ne, all solche Sachen. Aber du hast mir mal eine schöne Geschichte erzählt, als du deinen Berufspilotenschein hattest. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Und zwar, du warst ganz frischer Berufspilot und dann hat dir, glaube ich, irgendjemand, ein älterer Pilot, mal gesagt, so, und jetzt lernst du fliegen. Ne?
Genau.
Als du dann wirklich auf dem Job warst. Wie erlebst du das als Fluglehrer?
Ja, genau so ist das. Als Fluglehrer hast du deine Schüler und bringst sie dazu, diese Lizenz zu haben. Bei uns haben wir zwar danach noch so eine taktische Ausbildung, aber du legst einfach nur das Fundament, dass die Schüler oder dann die fertigen Berufspiloten so weit sicher sind, dass sie sich zumindest in dieses Metier des Einsatzpiloten bei uns reinbewegen können. Aber wie dann dort geflogen wird, wie das alles funktioniert, weil dann bin ich auch nicht mehr so entspannt und mache erstmal Wetter und dann No-Temps und dann bereite ich meinen Flug vor, sondern wenn der Anruf kommt, musst du halt raus. Und das sind alles so Dinge, die du neu lernen musst, dass du halt auf Zuruf funktionieren musst. Und da kannst du im Endeffekt niemanden darauf vorbereiten. Das muss er selber dann im Einsatzflugbetrieb lernen. Und das dauert eigentlich ungefähr nochmal genau so lange wie die Ausbildung an sich. Also mit 300-400 Stunden würde ich sagen, ist ein Pilot dann so weit, dass er ein vollwertiger Einsatzpilot ist, der alleine funktionieren kann. Wir sind immer zu zweit im Cockpit. Aber trotzdem, bis man den so weit rangezogen hat, dass man ihn nicht mehr in die Hand nehmen muss, das dauert so lange.
Das heißt immer, also ihr fliegt immer, immer, immer zu zweit. Auch wenn du, ich sag mal, wie du es jetzt gesagt hast, ein vollwertiger Einsatzpilot bist, es kann nie passieren, dass du nur alleine fliegst.
Ein klares Jein. okay. Natürlich, wie immer, gibt es Ausnahmen, aber Polizeieinsätze immer nur zu zweit. So Ferry Flights, um einfach nur den Hubschrauber von A nach B zu bringen, die kannst du natürlich alleine machen. In großen Ausnahmefällen, wenn du eine Riesenlage hast und du musst vielleicht noch irgendwo Material irgendwo hinfliegen oder ja, einen Hund von A nach B bringen, sage ich mal. Das kannst du im Notfall auch mal alleine machen. Aber Polizeieinsätze laufen bei uns immer nur mit zwei Piloten und dem zusätzlichen Crewmitglied, dem Operator.
Das ist sehr interessant, ja. Während wir uns hauptsächlich in erster Linie alleine durch die Welt bewegen, jetzt bei uns in dem Bereich, wo ich mich bewege. Da sind wir nachts zu zweit, tagsüber alleine. Aber wir haben ja immer unseren Hems noch mit dabei, der dann zur Not auch noch mal ein bisschen mit eingreifen kann. Interessant. Aber es ist wirklich so, wie du es erzählt hast, ja. Also das heißt, so bei uns müssen die auch erst wachsen. Die gehen bei uns Pipeline fliegen und bis die soweit sind, das dauert einige hundert Stunden. Die brauchen Erfahrung, 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 ja.
Ich wollte gerade noch darauf eingehen, dass ihr alleine fliegt und wir zu zweit. Das finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung, weil es war jetzt ja über Jahre so, dass dieses Multicrew, ne, dieses wir machen zu zweit ein Cockpit, das ist jahrelang jetzt so hoch aufgehangen worden und an so hohe Hürden gehängt worden, dass man gesagt hat, ja, alleine fliegen kann ja jeder, aber wenn wir jetzt im Multicrew-Cockpit funktionieren, da brauchen wir spezielle Schulung und das ist total wichtig und das ist so elementar in der Fliegerei. Und wir haben da einen riesen Aufwand betrieben, dass wir jetzt alle bei uns dieses MCC, dieses Crew Resource Management und den Eintrag Single Pilot Operations, Multi-Pilot Operations in der Lizenz haben. Und was macht das LBA? Es nimmt alles wieder raus.
Die EASA,
nicht das LBA. Ja, die EASA, ja, aber ja, das LBA hat es ja umgesetzt. Und meine nächste Lizenz, wenn ich die irgendwann bekomme, da steht da nicht mehr SP-Ops, MP-Ops drin, zumindest nicht unter der Lizenz. Dann steht also, auf einmal nur noch 145.
Ja, ich finde es interessant, weil das ist genauso, wie du gesagt hast, die haben das so riesig aufgehängt. Ich dachte mir dann immer so, pass mal auf, wenn ich alleine fliege, ist doch eigentlich viel schwieriger. Workload ist höher, ja, als wenn du zu zweit im Cockpit sitzt. Aber die haben es halt hoch aufgehängt und hatten das Problem, und das kann ich absolut nachvollziehen, wenn du aus der normalen Fliegerei kommst, dann fliegst du immer nur alleine oder hauptsächlich alleine. So, wie will ich denn in meinem Leben irgendwann an Multipilot-Stunden kommen, um irgendwie mal ein ATPL zu kriegen, um dann irgendwann mal in einem Multipilot-Cockpit ein Kapitän zu sein? Das kriegst du ja eigentlich nur hin, wenn du in einer großen Operation fliegst irgendwo oder oben an der Küste, wo sie immer zu zweit sind. Und das war ein Riesenproblem. Es gibt keine Kapitäne. Es kann keiner Kapitän werden, weil keiner diese 350 Stunden Multipilot-Zeit zusammenbekommt, ja. Und soweit ich gehört habe, war das der Grund, dass es geändert haben, weil es einfach zu viele gab und wir auch. Es war für uns unmöglich, Kapitäne auszubilden, weil ich kann ja nicht jemanden Multipilot-Zeit verpassen, wenn wir selbst keinen Kapitän haben. Und dafür extra jemanden einstellen geht auch nicht. Und dann hat die EASA das wohl deswegen geändert und so runtergesetzt, weil wir gesagt haben, okay, dann, weil mittlerweile kannst du sogar auf Pipeline Multipilot-Zeit sammeln. Das ist jetzt auch schon in Deutschland zugelassen. Ja, weil schön. Du fliegst zu zweit. Ja, da haben die ein ATPL schneller als wir. Und dann, ja, also sind ganz viele Sachen, wie du schon sagst, jetzt geändert worden. Und das liegt auch daran, ne, dass ich mit dem CPL auch Multipilot fliegen kann und weil es halt einfach nur MCC gefordert ist. Und dann legt der Operator fest, okay, wie viele Stunden muss der haben, um Kapitän zu werden? Fertig, bumm, aus, ja.
Ja.
Tja,
siehst du mal. Ja, du, ach guck mal, das ist ein interessanter Hintergrund. Ich habe schon wieder Böses aus dem Bereich der Airliner-Fliegerei vermutet, die ja jetzt schon offen überlegt haben, ob sie nicht ins Einmann-Cockpit gehen. Habe ich schon gedacht, das kommt wieder daher, dass die das jetzt wieder aufweichen, damit die irgendwann mal auch autonom fliegen, ohne jegliche Crew vorne im Cockpit. Ja, aber dann kommt es daher. Ja, macht auch mehr Sinn, was du gesagt hast. Nicht immer also, so
das, wie ich es gehört habe. Ja, das, wie ich es gehört habe, weil es halt einfach vorn und hinten mit Kapitänen einfach nicht hingehauen hat und keiner mehr nachgerückt ist. So war das dann eben, ja.
Ja, es war auch nicht ganz so durchdacht, muss ich ehrlich sagen, ne? Also wenn ich da noch an meine Multi-Pilot-Schulung denke, dann auch als TRI und so, wie das dann lief, also da haben die Vorschriften auch nicht immer so viel Sinn ergeben.
Aber das war jetzt interessant für mich zu hören, du hast also Single-Pilot, darfst du auf jeden Fall noch fliegen.
Ja, genau. Ich habe beide Einträge und ja, jetzt, wenn diese Gesetzesänderung kommt, dann ist die 145 ja sowieso nur noch ein Single-Pilot-Hubschrauber. Das heißt, du darfst automatisch Single-Pilot fliegen und dann gibt es halt noch diesen extra Eintrag Multipilot. Ja, ist für unseren Betrieb halt wichtig, weil wir es, wie gesagt, im Polizeiflugbetrieb sind wir Multipilot unterwegs. Und dadurch, dass wir jetzt alle den Eintrag haben, dürfen wir uns die Zeit auch Multipilot schreiben. Ja, sonst konnten wir es bis jetzt immer nur nachts unter NVG, weil da hatten wir auch ein vorgeschriebenes Zweimann-Cockpit, was genehmigt war. Und da haben wir auch schon immer beide die Multipilot-Zeit geschrieben.
Wie ist denn das? Was mussten du für Checks machen? Du machst jetzt mal angenommen, wir fangen jetzt im Januar an oder wenn, ich weiß nicht, wann deine Musterberechtigung ausläuft, was musst du im Jahr an Checkflügen machen bei euch?
Holen wir mal ein bisschen weiter aus. Man muss, wie du sagst, generell jedes Jahr nachweisen, dass man das Luftfahrzeug noch führen kann. Ich habe im Moment zwei in meinem Schein, das ist die EC-120 und ich habe die H-145 im Schein. Und bei denen muss ich jeweils einmal im Jahr nachweisen, durch einen Checkflug, durch eine Befähigkeitsüberprüfung, dass ich dazu in der Lage bin. Anhand eines Protokolls, was dann ein Prüfer mit mir abfliegt. Und dann einmal auf dem Hubschrauber, auf der 120 als ein Motorenhubschrauber und einmal vorgeschrieben im Simulator mit dem mehrmotorigen Hubschrauber der 145.
Das heißt, du machst pro Muster einen Checkflug im Jahr.
Genau. Dadurch, dass die Muster so unterschiedlich sind, muss ich pro Muster zwangsläufig einmal im Jahr einen Checkflug machen. Oh ja. Du hast ja zum Beispiel diverse kleinere Muster im Schein. Bei dir ist das ja ein bisschen anders. Ne? Wie läuft das bei dir?
Ja, ich sammle, kann man sagen. Also ich muss auf jedem Typen, den ich fliegen kann, wobei AS365 und die EC155, das ist ein Scheineintrag. Die gelten als baugleich, als ein Muster. Das heißt, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich muss für jeden Typen, den ich fliegen darf, für jedes Muster, muss ich einen Checkflug im Jahr machen. Einen sogenannten License Proficiency Check. Das heißt, damit verlängere ich mein Type Rating wieder. Und dann muss ich für die kleinen Hubschrauber, also für die Robinsons, die ich fliege, muss ich ein OPC machen, zweimal im Jahr. Der Operator Proficiency Check, das heißt, da legt dann die Firma fest, in was sie mich checken möchte. Das eine ist die EASA, die es festlegt, das andere ist der Operator, in was er mich prüfen möchte. Den muss ich zweimal im Jahr machen. Und dann muss ich für die unterschiedlichen Operations, die ich fliege, wobei das im Moment in erster Linie nur HEMS ist oder eben Fluglehrer, aber dafür brauchen wir keinen, muss ich nochmal einen sogenannten Line-Check machen. Das heißt, da wird dann geguckt, ob ich das beherrsche, was im HEMS-Betrieb bei uns gefordert ist. Also da begleitet mich dann sozusagen ein Line-Checker auf dem Flug, der guckt, wie mache ich meine Flugvorbereitung, wie kümmere ich mich um den Hubschrauber, wie sieht es fliegerisch aus, kriege ich das alles hin, ne? Dann muss ich da mehrere Legs fliegen, also mehrere Streckenabschnitte und das wird on the job, also praktisch im Einsatz mit begleitet. Das ist also nicht künstlich dargestellt, das geht auch nicht, sondern das muss wirklich im HEMS-Einsatz muss das passieren. Da fliegt dann einer mit und der nimmt mir den ab.
Ja, ansonsten ist ja auch fast nicht möglich, ne? Also ich habe versucht mitzuzählen, ich bin irgendwann ausgestiegen, aber du hast ja quasi jeden Monat umgerechnet ungefähr irgendeinen Überprüfungsflug.
Ja, so ungefähr, wobei, wie gesagt, genau richtig, ich muss jetzt selber mal zählen, ich glaube 6 Muster sind, dann habe ich die OPCs, wobei du ein OPC kannst du mit deiner Verlängerung der Musterberechtigung mitmachen, den anderen OPC musst du extra fliegen, dann kommt nochmal der Line-Check für auf jeden Fall mindestens HEMS mit dazu und vielleicht auch noch, ja, genau, richtig. Ja, da ist schon ganz schön was los. Und dann kannst du nicht alle Checkflüge auf der Maschine machen, sondern wir müssen auch noch in den Simulator gehen. Das heißt, für die großen Muster fliegen wir dann fahren wir mit dem Zug jetzt seit neuestem nach Frankreich und müssen da in den Simulator gehen.
So nach Marignan.
Ja, Marignan und Marseille. Das sind die zwei Stationen, je nachdem, welches Muster es gerade ist. Weil das sagt die EASA, du musst auf dem Simulator, wenn einer zur Verfügung steht, dann musst du dahin. Macht auch Sinn, weil da kannst du ganz andere Sachen fliegen eben. Und dann mache ich das dann eben da.
Ja, ich finde es ja ganz interessant, wie die EASA so eine Verfügbarkeit eines Simulators definiert. Ne? Also ist ja nicht schlecht.
Wobei uns da hat es ja noch gut mit Frankreich getroffen. Das hätte ja auch sein können, dass es, weiß ich nicht, was ist. Also es muss schon irgendwie halbwegs auf dem Kontinent sein, ja.
Es muss halt nur auf dem Kontinent sein, ne? Überleg mal, du wohnst irgendwo in Nordnorwegen, in Tromsø und der Simulator steht unten in Lissabon. Herzlichen Glückwunsch.
So ist es. Und das musst du überlegen, da fliegt ja nicht nur einer runter, da fliegt ja ein Prüfer runter und dann fliegen halt, weiß ich nicht, 30 Piloten runter und die müssen alle übernachten, alle gecheckt werden. Das geht ja nicht mit einem Prüfer, da wird der ja wahnsinnig. kommst ja nicht vorwärts. Das sind Kosten. Unfassbar. Ja? Ja, unfassbar. So. Und vor allem, ich glaube, bei uns kostet der Simulator mehr als der Selbstkostenpreis. Entschuldigung. Hm?
Ja, ja, es ist wirklich so, ne? Also bei uns ist es, glaube ich, so ziemlich pari, was das angeht. Selbstkostenpreis und Simulator sind, glaube ich, sehr, sehr ähnlich bei uns. Aber trotzdem, ich bin nicht unbedingt der große Fan vom Simulator. Ich muss sagen, ich habe jetzt, du ja auch, ne, diesen VR-Simulator mal ausprobiert. Ja. Auf der Messe, den Schweizer. Den finde ich wirklich mal echt gut, muss ich ehrlich sagen.
Ja, vor allem, wenn du Schwebeflug machst und solche Sachen.
Ja.
Und ich fand es auch sensationell, wenn du den absetzt, du hast echt das Gefühl so, dong, 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 die Kufen, weißt du, die einzelnen Ecken, die das fand ich phänomenal. Also den fand ich wirklich gut, da war ich schwer von begeistert. Mal gucken. Soll es ja demnächst, nee, gibt es ja doch jetzt, doch, da gibt's, den gibt es jetzt in Deutschland, in Mönchengladbach steht jetzt einer.
Bei dir um die Ecke. Bei unseren Freunden von Heli NRW, jawohl.
So ist es, ganz genau.
Das liebe Grüße an euch. Den gucken wir uns beide bestimmt irgendwann mal an.
Ja, das müssten wir wirklich mal machen. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
Jetzt, die Leute brauchen sich jetzt keine Gedanken zu machen, weil das, was du auch gerade alles erzählt hast, was du an Anforderungen erfüllen musst, um überhaupt deine Lizenz aktiv zu halten, also zu behalten, das müssen auch alle Airliner machen, mit denen ihr in Urlaub fliegt. Also die Piloten, die da drin sitzen, die müssen ständig irgendwelche Nachweise erbringen, damit sie überhaupt das Flugzeug, in dem ihr sitzt, fliegen dürfen. Also da gibt es schon echt hohe Sicherheitsstandards. Wenn man dann noch weitere Berechtigungen hat, wie Lehrberechtigung, da gibt es ja dann noch mal höhere Anforderungen. Magst du da was zu erzählen?
Ja, gerne. Also bei der Lehrberechtigung ist es einfach so, klar, du musst natürlich erstmal eine Fluglehrerausbildung machen, 130 Stunden Theorie, 30 Stunden Fliegen. Dann kommt eine Prüfung mit einem Fluglehrerprüfer und dann bist du ganz junger Fluglehrer. Dann bist du auch beschränkt in deinen Fluglehrerrechten und darfst nur unter Aufsicht schulen erstmal. Eine unglaublich, unfassbar spannende Zeit, weil jetzt hast du ja auf einmal nicht mehr so einen Fluglehrer neben dir sitzen. Ne, ich habe ja damals erzählt, Paul, sondern du hast ja jetzt also nicht mal einen Fluglehrer neben dir sitzen, der spielt, der sein Flugschüler ist, sondern einen echten Flugschüler, der echte Fehler macht, ja, und der es in Wirklichkeit nicht hinkriegt und sich in Wirklichkeit versucht umzubringen, sozusagen. Und dann musst du in diese Rolle reinwachsen, ja, und das ist natürlich für viele eine spannende Zeit, bis man so ein bisschen Routine da eben reinkriegt. Und da hält sich ja eigentlich mit Checkflügen so ein bisschen im Grenzen, da musst du ja nur alle 3 Jahre deine Fluglehrerlizenz verlängern mit einem Kurs oder du hast mehrere Stunden geschult oder eben nochmal einen Checkflug. Ja. Je nachdem, zwei Sachen.
Kompetenzüberprüfung, ja.
Genau, richtig, ja. Aber
ich wie du schon sagst, also gibt es dann halt auch innerhalb den 3 Jahren noch diverse Anforderungen, die der normale Pilot so nicht hat. Ne, die speziell halt für Lehrberechtigte sind, um auch zu gucken, ob man das pädagogisch richtig rüberbringt.
Das Pädagogik ist das A und O beim Fluglehrer. Das ist so wichtig, Tim.
Da sind wir auch wieder bei diesem Diamanten, ne? Also wie gesagt, ich kenne das früher noch, unter Druck entstehen Diamanten. Und heute hast du ja sogar in der Vorschrift stehen, dass du für eine angenehme Atmosphäre während eines Checkflugs sorgen musst als Prüfer. Das finde ich auch ganz interessant, dass das mittlerweile wirklich schon verschriftlicht ist und dass man halt eben nicht diesen Druck aufbauen darf, sondern mehr so als der nette Onkel von nebenan unterstützend dabei sitzen soll.
Das stimmt. Das probiere ich auch immer zu sein in den Prüfungen, weil die Leute sind ja ohnehin unfassbar aufgeregt in der PPL oder CPL oder Fluglehrerprüfung, ja. Und wenn du dann den gleich, und das gibt's leider immer noch, das frag mal Matze, wenn du ihn mal kennenlernst, frag ihn mal, seine PPL-Prüfung, die dann einfach einen so großen Druck auf diese armen Flugschüler oder in dem Moment Bewerber für die Lizenz ausüben, wo ich mir einfach denke, warum? Ja, du kannst doch nur als Flugschüler sowieso verlieren. Also da versucht sich doch keiner mit einem Prüfer zu messen, weil für die bist du da oben. Ja, selbst wenn du nur 50 Flugstunden mehr hättest als Prüfer, als der Bewerber für diese Lizenz, ja, für die bist du bist der Prüfer. Ja, so wie der Nikolaus, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Jetzt kommt der Nikolaus und dann bist du echt aufgeregt, weil du nicht weißt, wenn der sein Buch aufmacht, was der erzählt, was du Schlimmes gemacht hast. Und so ist das, wenn man ja, sich dann dahinstellt und sagt, so, ich bin der Prüfer, das mag ich nicht. Ich versuche das so nett wie möglich hinzukriegen. Klar, ich darf nicht reden in der Prüfung, also nicht im Sinne von, ich darf dem keine Tipps geben oder sagen, hast du toll gemacht, ja. Das kommt alles hinterher, aber ja, bin ich vom Thema abgekommen. Ne? Jetzt war ich auf einmal beim Prüfer schon.
Du, alles gut. Das hat ja alles was mit Lizenzen, mit Lehrberechtigungen zu tun, die man in seinem Berufsleben so sammelt. Ne? Aber wir haben ja noch was anderes außer diesen ganzen Lizenzen, was wir auch noch jährlich oder vielleicht sogar halbjährlich erfüllen müssen.
Erzähl, was?
Unser Medical.
Oh ja, stimmt. Ne?
Das ist ja auch was man nicht vergessen darf. Bei diesen ganzen, was wir fliegerisch nachweisen müssen und was wir so alles für tolle Leistungen im Hubschrauber erbringen und über den Hubschrauber wissen. Aber ohne Medical bleibst du auch am Boden.
Und ohne ZIP auch. Was ist denn eine ZIP, Tim? Hast du das? Hast du eine ZIP? Gute Frage.
Ja, jetzt hast du mich aber voll auf dem falschen Fuß erwischt. Was ist denn das? ZIP?
Eine ZIP. ZIP. Als Polizist braucht man scheinbar keine Zuverlässigkeitsüberprüfung.
Ach so. Ja, doch, ja, jetzt. Doch, okay, brauchte ich ganz am Anfang, aber mittlerweile natürlich nicht mehr. Jetzt
giltst du als Standard zuverlässig sozusagen.
Ich gelte als total zuverlässig und Sicherheitsfreigabe überprüft.
Sehr gut. Genau, also für alle, die nicht wissen, was eine ZIP ist. Eine ZIP ist die Zuverlässigkeitsüberprüfung. Das heißt, alle 5 Jahre wird man auf Antrag oberflächlich durchleuchtet. Und durchleuchtet halt, es wird mal hier geguckt, ne, Ordnungswidrigkeitsverfahren, vielleicht auch mal Strafverfahren irgendwie so, ne, wird das abgeklopft. Und wenn da nichts ist, gilt man als zuverlässig. Wenn man aber jetzt beharrlich ist und ich sag mal irgendwie 8-mal zu schnell gefahren ist und immer mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und Führerschein weg oder Punkte und so weiter, dann kann man eine Beharrlichkeit daraus ablesen als Sachbearbeiter, sag ich mal, der sagt, der ist vielleicht nicht so zuverlässig, der lernt es nicht. Ja? Und dann könnte es sein, dass einem eine Lizenz verweigert wird, wenn man gerade sich zum Beispiel in einer Berufspilotenausbildung befindet. Oder man kann sie gar nicht beginnen. Oder die sagen, du kannst sie beginnen, aber zur Prüfung darfst du maximal nur noch 3 Punkte auf deinem Konto haben und da darf nichts mehr hinzukommen, sonst kannst du keine Prüfung machen. Schlimmer wird es dann natürlich, wenn man Straftaten hat, da wird es schwierig. Aber was ich dann schwierig finde, und das bemängeln ganz viele Leute, ich habe da zum Glück kein Problem mit, aber dass nicht ein Gesetz entscheidet, ob du zuverlässig bist, nach gewissen Kriterien, sondern es entscheidet ein Sachbearbeiter. Und wie wir wissen, ist das natürlich eine menschliche Fähigkeit, Dinge unterschiedlich einzuschätzen, nämlich so, wie man selber seine Werte setzt. Und das macht die Sache natürlich so kompliziert, wenn ein Sachbearbeiter sagt, in meinen Augen sind sie nicht zuverlässig, ich verweigere ihnen diese Zuverlässigkeitsbescheinigung, ja. Das macht es schwierig. Aber gut, man muss sich halt am Riemen reißen, ja.
Ja, die Zuverlässigkeitsüberprüfung, ja. Nee, da habe ich echt schon länger keine mehr gehabt, muss ich ehrlich zugeben.
Siehst du.
Aber ich bin auch absolut zuverlässig, kann ich garantieren. Nein, aber nochmal kurz zurück zum Medical, weil das finde ich auch ganz interessant. Das ist ja auch dann wieder, je nachdem, brauche ich es gewerbsmäßig, ist es wieder kürzer gültig, brauche ich es generell beruflich, hat es eine gewisse Laufzeit, dann gibt es nochmal für Privatpiloten eine Klasse 2, wir Berufspiloten brauchen Klasse 1. Wie macht ihr das denn? Geht ihr jährlich zur Untersuchung über 40 oder geht ihr dann auch zu dem gewerbsmäßigen, dem halbjährlichen Turnus?
Halbjährlich, weil wir fliegen ja Passagiere.
Genau, ja, deswegen frage ich, die gelten als Passagiere, die Patienten.
Die Patienten sowieso, aber auch die Ärzte.
Ah, okay.
Also Arzt ist kein Crewmitglied, sondern ist ein Passagier.
Okay.
Und dafür brauchen wir es. Aber es kann ja auch sein, dass ich mal einen Rundflug machen muss, ne? Oder einen Schnupperflug oder
Habe
wirklich einen Passagiertransport. Also wir müssen halbjährlich hin. Ja, ab 40. So ist das. Mhm.
Ja, ich gehe leider nur jährlich.
Du dürfst dich auch öfter hingehen, wenn du möchtest. Dein Fliegerarzt wird sich freuen.
Mein Fliegerarzt wird sich freuen, aber es wird ja nicht mehr übernommen. Dann muss ich selber bezahlen.
Die Frage wäre auch, dürfte der Fliegerarzt eigentlich, wenn du jetzt früher hingehst, das Datum auf das Datum setzen, weswegen du dann zu einer zusätzlichen Untersuchung ohne Grund gekommen bist? Oder müsste er es auf dem alten belassen? Ich weiß es gar nicht. Ob man das so nach vorne, weißt du, wie bei einem Type-Rating, wenn du dein Type-Rating einfach vor 90 Tagen noch mal früher verlängerst, dann wird ja auch der Datum verrutscht, ob das beim Medical dann auch geht.
Ich nehme mal an, weil das die Handhabung ist ja gleich, ne? Bei einer Lizenz, die darf ich maximal 90 Tage vor Ablauf erneuern, ohne dass sich das Datum ändert des eigentlichen Ablaufs. Bei Medical sind es 45 Tage. Gehe ich 46 Tage vor, könnte es schon sein, dass dann der aktuelle Untersuchungstag der neue Tag ist. Doch, ich nehme mal sogar an, das ist so.
Und das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt. Übrigens, Fliegerarzt, geh zu einem echt lieben, netten Fliegerarzt. Und ich finde es wichtig, dass man den auch nicht oft wechselt, damit du da ein Vertrauensverhältnis eben findest. Weil es ja einfach wichtig ist, dass man mit dem auch offen spricht, was man selber für körperliche Probleme, Gebrechen hat und sagt, pass mal auf, das ist mein Thema. Beeinflusst das irgendwie mein Medical in naher Zukunft? Kannst du mir da irgendwas erzählen? Ja, wenn ich dem nämlich nichts erzähle, dann ploppt das Thema vielleicht irgendwann auf und er muss dann sagen, nee, ist nicht mehr. Ja. Also deswegen, ich finde das immer wichtig, ja.
Ja, da hast du absolut recht. Ich gehe auch, seitdem ich zum Fliegerarzt gehe, immer zur DLR in Köln, weil ich halt aus Köln komme. Und ich hatte jetzt vor 2 Jahren Bandscheibenvorfall, operativen Eingriff, da ruht das Medical natürlich erstmal. Und genau wenn man dann so einen Fliegerarzt hat, der aber einen schon seit so vielen Jahren kennt, der kann das dann auch alles einschätzen und kann einen auch beraten, wie du schon gesagt hast, was man denn dann jetzt als nächstes machen sollte, wo man sich vielleicht noch ein bisschen schonen sollte, bei welchen Medikamenten man eventuell aufpassen sollte, weil sie zu einer längeren Fluguntauglichkeit führen können. Da ist es wirklich ganz gut, wie du sagst, ein Vertrauensverhältnis und auch eine ärztliche Historie dahinter zu haben, dass einen der Fliegerarzt auch wirklich kennt.
Was würde denn passieren, Tim, wenn du dein Medical verlierst? Was passiert dann bei der Polizei mit dir?
Dann bin ich ein gern gesehener Gast auf der nächsten Wache im Wechseldienst und darf wieder Streife fahren.
Okay, also das heißt, dann wird man sofort gesagt, okay, dann bist du raus. Ja. Könntest du in der Flugschule als Fluglehrer bleiben? Ich sag mal für Theorie.
Genau. Also das war jetzt hart gesprochen von mir. Das ist das, was ein harter Cut wäre, was aber absolut möglich wäre. Aber dadurch, dass ich natürlich jetzt auch im Simulator ausbilden darf, im Simulator Checkflüge abnehmen darf, könnte man natürlich überlegen, ob man mich in dem Bereich Aus- und Fortbildung synthetische Fluggeräte übernimmt, weil das darfst du ja dann auch ohne Medical machen. Das ist ja eine der wenigen Sachen, die man ohne Medical, oder die einzige Sache eigentlich, die man ohne Medical machen darf, neben dem Theorieunterricht.
Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Genau, richtig, stimmt. Du könntest ja auch synthetischer Flight Instructor werden, sozusagen.
Ja, aber genau das ist es auch, das musst du ja eigentlich schon vorher sein. Das ist ja auch wieder die Schizophrenie. Du kannst dir diesen Synthetic Flight Instructor eintragen lassen, solange du noch das Medical hast. Dann kannst du es verlieren und du bleibst es. Verlierst du dein Medical und willst es dir eintragen lassen? So rum funktioniert es nämlich nicht.
Das ist auch schon verrückt, ne? Weil es ändert sich ja an der Person überhaupt nichts. Ja.
Nee, an den Voraussetzungen ändert sich nichts. Einfach nur am Papier, an der Papierlage. Und keine Ahnung. Da hat wieder irgendjemand ganz besonders überlegt, wie man Gesetze interpretiert bei gleichen Voraussetzungen.
Ja, ich hatte jetzt so einen Fall mit einem Kollegen, da haben wir uns auch ein Gesetz auf Englisch angeguckt. Und dann gibt es ja noch das Eurolex, das übersetzt das ja in Deutsch. Und in Deutsch ist es eindeutig und in Englisch ist es total zwiespältig. Und jetzt versuch mal irgendjemandem zu erklären, welches gilt denn jetzt? Ja? Welches nehmen wir denn jetzt für die Beurteilung? Nehmen wir jetzt das für uns, für die Firma, wo wir sagen, ach, auf Deutsch ist das, passt es uns viel besser? Oder nehmen wir das auf Englisch und auf Englisch kannst du beides rein interpretieren? Ja,
interpretieren ist in der deutschen Rechtsprechung gar nicht so gern gesehen. Ne? Also da muss eindeutig was stehen und ansonsten ist das immer das Negative.
Sag mal, weißt du das aus dem Kopf raus, wenn du synthetischer Flight Instructor werden willst, was du dafür machen musst, wenn du Fluglehrer bist?
Ich glaube, du brauchst nur eine Einweisung in den Flugsimulator selber. Ah ja, eine theoretische.
Okay. Ich habe mich nämlich noch nie schlau dafür gemacht. Das wird nämlich jetzt irgendwann mal auf mich zukommen, aber bis jetzt hatte ich da noch keine Berührungspunkte mit, weil ich bin gar nicht so, also ich finde es toll, dass es einen Simulator gibt und es macht auch Spaß drin zu fliegen und das mal alles zu probieren, auch Blödsinn drin zu machen, aber irgendwann wird mir da schlecht drin. Also gibt ja Leute, die können den ganzen Tag drin hocken, aber bei mir ist nach 2 Stunden, bin ich dann auch froh, wenn ich da wieder raus bin. Ja,
das war bei mir immer so einen einfachen Verfahrenstrainern ohne irgendwelche Motion. Die dann Full Motion haben, also wie man die so toll kennt aus dem Fernsehen, die dann so riesen Kuben sind, die sich bewegen auf irgendwelchen Hydraulikstützen, da finde ich geht's. Aber wenn das dann wirklich so, da bewegt sich ein Bild, aber dein Stuhl nicht, dann ist für mich auch vorbei. Das kann ich auch nicht so doll.
Ach so, nee, das finde ich gar nicht schlimm. Das geht. Das ist wirklich dieses mit Motion, wo ich merke, irgendwie so, das passt nicht so 100%. Das ist irgendwie anders. Es gibt ja Kollegen, die vertragen es gar nicht. Also die steigen nach einer halben Stunde aus und dann sind die erstmal hin für eine gewisse Weile. Und das finde ich übrigens so schade auch, dass das bei der EASA nicht berücksichtigt wird, dass es Menschen gibt, die eine Simulator-Sickness haben, also denen einfach schlecht im Simulator wird. Auf die wird keine Rücksicht genommen. Ja, das ist dann. Ach,
kannst du da keine Ausnahmegenehmigung? Ich habe immer gedacht, weil es ist ja eine anerkannte Krankheit, Simulator Sickness,
Motion Sickness. Also weiß ich nicht, das LBA sagt ganz klar, keine Chance. Sieht die EASA nicht vor, dass jemand im Simulator, dass wenn es dem schlecht wird, dass er es dann auf dem echten Hubschrauber machen darf. Weil das Problem ist ja in der Geschichte, diese Geschichte, dass du in den Simulator musst, die ist ja noch gar nicht so alt. Das heißt, da gibt es Piloten, die haben tausende von Stunden, übrigens auch bei der Bundespolizei, die das Problem haben. Und dann auf einmal heißt es, du musst in den Simulator gehen für deinen Checkflug und jetzt vertragen sie es nicht. Da kannst du ja nicht sagen, ja, dann tut es mir leid, dann bist du als Pilot nicht geeignet. Ja, aber er fliegt halt einfach schon seit 30 Jahren. Ja. Also so ein Thema hatten wir auch gerade. Ja. Deswegen, also da muss auch die EASA nochmal ran, irgendwie nochmal was ändern und sagen, okay, wenn dem wirklich so schlecht wird, dann machen sie ein Video von, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass der wenigstens auf dem Hubschrauber seinen Checkflug machen kann. Ja,
ja, aber ich verstehe, um nochmal zum Thema Checkflüge im Simulator zu kommen, ich verstehe auch wirklich nicht, dass es bei den kleinen Hubschraubern möglich ist und bei den großen Hubschraubern nicht, das im Fluggerät zu machen. Weil ganz ehrlich, ich kann im Simulator, der kann nur so gut sein, wie er programmiert ist. Klar. Da gibt es immer Abweichungen zur Realität und in Bodennähe finde ich Simulatoren, jetzt lassen wir mal den VR-Simulator weg, diese normalen zugelassenen Full-Flight-Simulatoren echt nicht gut.
Und, ja, ist so. Ist wirklich so.
Da muss ich auch sagen, wir machen zusätzlich auch nochmal sowas wie ihr, so ein OPC. Wir machen einen sogenannten Company-Check halbjährlich, wo wir dann eigentlich unseren echten Checkflug machen, wo wir dann gucken, ob die Leute die Notverfahren auch live im Hubschrauber beherrschen. Weil das kann ich einfach im Flugsimulator nicht so gut überprüfen. Da kann es sein, dass da jemand super performt, aber in der Realität wirklich Grütze ist oder auch andersrum, dass der im Flugsimulator total Mist baut, aber in der Realität einer der besten Piloten ist.
Also ich gebe dir recht. Das ist wirklich, also Simulator, alles, was in Bodennähe ist, ist unheimlich schwierig. Das merke ich spätestens dann, wenn im Simulator beide Triebwerke ausfallen oder du einfach von im Startverfahren einfach, peng, fällt dir eins aus und du sollst wieder aufs Krankenhausdach zurück. Ich finde es einfach schwierig abzuschätzen, wann kommt denn da der Boden? Also in Bodennähe sozusagen. Ne? Das ist irgendwie immer alles ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite genieße ich es im Simulator auch mal, die Schalter wirklich umzulegen. So Triebwerk aus, neu starten, Feuer löschen, Chatbus hinten, was weiß ich, ne?
Definitiv.
Und das finde ich dann auf der anderen Seite wieder ganz gut. Aber wie du schon sagst, ist die Realität ist halt doch nochmal was anderes. Also auch wenn diese Dinger für viele, viele, viele Millionen dahingestellt werden, es ist nicht die Realität. Ja. Jedenfalls die Simulatoren, mit denen ich bis jetzt geflogen bin.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Nee, ich fände auch so eine Mischung, dass man sagt, so die Checkflüge sollten dann alternierend mal auf dem Fluggerät und mal im Simulator sein. Weil wie du auch sagst, ne, dass man wirklich mal was schaltet und wirklich mal mitkriegt, wie dann die Anzeige im Hubschrauber ist oder wie sich das halt anfühlt, wenn ich mal das Fuel Shutoff Valve betätige. Das ist schon nicht verkehrt, aber halt da ausschließlich alles auf den Simulator jetzt zu setzen, na, bin ich kein Fan von, ganz ehrlich.
Tja, Tim, das war wieder eine tolle Dreiviertelstunde mit dir, das muss ich ehrlich sagen. Ich finde es so interessant, dass wir auch noch immer wieder Sachen entdecken, wo wir sagen, ey, das kenne ich ja noch gar nicht so. Wie macht ihr das?
Ja, absolut. Ja. Ich finde es auch witzig, dass wir wieder über ein Thema gesprochen haben und von Hölzken auf Stöckskin gekommen sind und gar nicht so richtig das durchgezogen haben, was wir wollten. Aber ich glaube, es war trotzdem interessant.
Ja, also dann vielen Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und wenn ihr gerne bei uns in Instagram mal vorbeischauen wolltet, abgehoben.podcast, dann schreibt uns gerne unter die Bilder einen Kommentar, wenn ihr euch irgendwie ein Thema wünscht, oder wir werden da auch nochmal ein paar Bilder posten, jetzt wieder die nächsten Tage, die irgendwie mit den Themen jetzt zu tun haben, wenn ihr dazu noch Fragen habt, oder schickt uns darüber eine Nachricht. Und vielleicht bauen wir auch das ein oder andere Thema demnächst mal ein. Danke dir, Tim.
Danke dir, Andreas. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich auch. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.